Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchen Schiffer sicherlich den Weg nach Haus. Wenn wir so auf dem Deich stehen, von Halikoge sehen wir auf der einen Seite den grünen Leuchtturm von Langeneck. Wenn wir etwas nördlich schauen, sehen wir das helle, weiße Licht von dem Leuchtturm von Amrum. Wenn wir genau nach Süden hinunterschauen, sehen wir den großen Leuchtturm, der rot leuchtet, der ein rotes Feuer hat, von Eiderstedt, der Westerhefer Leuchtturm. Und diese Leuchttürme sind so wichtig für die Schifffahrt. Ohne diese Leuchttürme könnte in der Nacht kein Schiff fahren. Und deswegen haben diese Leuchttürme eine ganz wichtige Funktion. Denn sie sind genau in der Seekarte eingetragen und die Kapitäne und alle, die Boote fahren, können sich ganz genau nach diesen Seekarten und nach diesen Leuchttürmen orientieren. Und das war für uns so ganz eindringlich, das war so unser letzter Eindruck bei der Freizeit, dass wir das so unseren Familien und unseren jungen Männern sagen konnten. Einerseits haben wir das die beste Karte, die es für uns gibt, das ist die Bibel. Es gibt sehr genaue und gute Seekarten, aber der Meeresboden verändert sich ständig. Und sie müssen immer wieder korrigiert werden. Wir haben das Wort Gottes und das verändert sich nie. Ist nie irgendwie überholungsbedürftig, sondern immer täglich neu, praktisch und solide, wie das Wort Gottes uns helfen. Das ist also auch der Sinn aller unserer Bibelarbeiten in diesen Tagen. Dass dieses Wort Gottes uns wie eine gute Karte den Weg zeigt zur Heimat. Und das wollen die Leuchttürme auch. Wenn man dieses Licht sieht, weiß man genau, man ist auf richtigem Kurs. Und so will Jesus uns auch das Licht werden, das Licht der Welt. Und so sollen diese Bibelarbeiten uns helfen, dass es in uns selber wieder hell wird, wenn es dunkel geworden ist. Oder dass es zum ersten Mal richtig hell wird, wenn Jesus bei uns überhaupt noch nicht drin im Leben gewesen ist. Und so möchten wir in diesen Tagen uns einstellen auf das, was Gott uns sagen will, durch sein zuverlässiges Wort und durch das, was er uns selber schenkt, nämlich dass er uns Licht sein möchte. Und das ist uns so deutlich geworden, leuchtend strahlt des Vaters Gnade. Leuchtet herein aus der Ewigkeit in unsere Zeit. Lassen wir uns darum richtig segnen in diesen Tagen. Öffnen wir uns ganz weit diesem herrlichen Gotteswort und wir werden die Veränderung in unserem Leben ganz neu erfahren. Wir sollen verändert werden. Das Wort Gottes ist unveränderbar. Und es wird uns reich segnen. Lassen wir es doch an uns heran. Ja, wir haben ja heute die erste Bibelarbeit über das Thema, worauf es ankommt. Und das sind ja die Verse im Johannesevangelium, wir werden sie gleich lesen, Johannes 1, 11 bis 13. Und so soll ja das ganze der ganze Bibelkurs uns hineinführen in das Johannesevangelium. Bevor wir den Text lesen, wollen wir noch miteinander beten. Herr, wir sagen dir Lobpreis und Dank für deine Größe und Güte und für dein Erbarmen. Wir danken dir, dass du dich über uns erbarmt hast und angenommen hast und dass deine Liebe gilt. Segne nun diese Stunde, die vor uns liegt. Gib du Vollmacht und Heiligen Geist zur Verkündigung. Segne dein Wort an uns allen. Und danke, Herr, dass du für uns das Licht wirst und der Heiland und der Retter. Dir sei Lob, Preis und Dank. Amen. Ich muss das Mikrofon etwas zurückstellen, das ist etwas über.
Auf was es ankommt. Johannes 1, Vers 11 bis 13. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Bis hierher. Wir haben ja über diesen Bibelkurs geschrieben, Unterweisungen Jesu. Wir machen also einen Gang durch das Johannesevangelium unter dieser Überschrift Unterweisungen Jesu. Also das erste Thema, auf was es ankommt. Freunde, es gab und gibt in der Reichsgottesgeschichte zu Zeiten verhängnisvolle Tage. Es gab und gibt gesegnete Tage im Reichsgottesgeschichte. Wir haben im Alten Testament eine ergreifende Geschichte, als da mitten in Ägypten das Volk des Eigentums Gottes war. Ein Sklavenvolk, geschlagen, zermattet, hoffnungslose Lage, rings umgeben und eingeschlossen. Und da greift der lebendige Gott hinein, mitten im Ägyptenland, im Lande Gose. Und da führt er sein Volk heraus. Einfach herrliche Wunder. Wunder über Wunder. Des Tags die Wolkensäule, des Nachts die Feuersäule, trockenen Durchzug durchs Meer. Sie waren alle unter der Wolke, sie gingen alle durchs Meer, sie waren alle getauft, sie trugen alle seinen Namen, sie sahen alle Gottes Macht und Herrlichkeit. Und dann lesen wir in 1. Korinther 10. Wir wollen diese Stelle aufschlagen, wenn wir uns der Bibel dabei haben. Ich möchte bitten, dass wir uns der Bibel bringen. 1. Korinther 10, Vers 5 bis 8. Wer hat das gelesen?
Wir verstehen damit Gedanken in allen Wohl, dass ich erlebt bin, wie er endlich ist. Wir nehmen gefangen alle Stunden, die den Gehorsam gegen Christi.
Nein, ich möchte. 1. Korinther 10, Vers 2.
Aber an ihnen entführen habe Gott kein Wohl gefallen, denn die Wohl wieder getragen über die Liebe. Das ist aber zum Vorbild geschehen.
Aber an ihrer Viele hatte Gott kein Wohl getan. Sie waren alle durch mich. Sie trugen alle seinen Namen. Sie haben alle diese Wunder erlebt. Aber an ihrer Stelle hatte Gott kein Wohl getan. Sie trieben abgebrannt, sie stand laut zu spielen, zu tanzen, Hurerei zu treiben. Und fielen auf einen Tag 23.000 Menschen. Weil das waren verwendete Tage. Auf was es ankommt. Ich möchte einmal drei Gedanken sagen, ganz kurz, heute Abend an diesem Anreisetag. Erstens, er kam in sein Eigentum. Das zweite, die seinen Namen ging nicht auf. Und als drittes, gesegnetes Leben. Er kam in sein Eigentum. Da blieb ich stehen an diesen zweierlei. Er kam. In unserem Text ist die Geschichte der Fleischwerdung Jesu, des Sohnes Gottes, von Bethlehem bis Golgatha. Er kam, heißt es zu Anfang. Er, der vorher war, von Ewigkeit her existierte. Er, der am Anfang war bei der Schöpfung. Er war in himmlischer Gestalt, in himmlischer Erscheinung. Schon bei dem Sündenfall in 1. Mose 3, Vers 19, da wurde er verheißen. Und durch die Propheten herbeigesehen. Der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 64, Vers 1, ach, dass du den Himmel zerrissest. Und führest daran. Und er hat es getan. Er kam. mir hat doch Gott verkündigen lassen. Und dann kam er, da die Zeit erfüllt war. Er kam nicht in seiner himmlischen Macht. Er kam nicht in seiner Majestät, nicht in himmlischer Erscheinung, sondern als Mensch gekleidet. Aber er kam in unser Fleisch und Blut. Er kam in einer Weise, wie eigentlich niemand ihn erwartet. Er kam wie ein anderer Mensch, an Gebärden als ein Mensch erfunden. Philipper 2, Vers 6. Er wurde müde und matt, er litt Hunger und Durst wie wir. Er lag in Windeln gewickelt, er wuchs und nahm zu an Alter und Weisheit. Er weint und wird betrübt, ein ganz gewaltiges Geschenk. In zwei Wörtern der Bibel. Eine ganz wunderbare, herrliche Tatsache. Er kam. Er kam aus der Herrlichkeit. Er verkleidet sich in unser armes Fleisch und Blut. Was mag für ein Jubel durch den Himmel gegangen sein? Als die Botschaft durch den Himmel ging, Gottes Sohn will Menschen sehen. Die Engel haben gestaunt und angewendet. Wir wissen etwas von dieser Bewegung in der Engelwelt. Alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott. Da bricht also der Jubel der Herrlichkeitswelt durch, bis in unsere Erdenwelt hinein. Gottes Sohn wie Menschensohn werden. Wir wissen etwas von dieser Bewegung in der Engelwelt. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf der Erde. Ja, er kam. Ja. Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 49, Vers 13: Jauchze dir Himmel, freue dich, Erde, lobe dir, Berge, denn der Herr hat sein Volk gedreht. Und sein Volk, sein Volk. Die Menschen haben ihn leibhaftig gesehen, gehört, betastet, geschaut. Freunde, jetzt sollte man meinen, wenn schon im Himmel Freude war, wie wird erst die Erde sich bewegen? Und sein Volk. Nun das Zweite. Und nun sie nahmen ihn nicht auf. Da war keine Freude, da war keine Liebe. Schon bei der Geburt war kein Raum in der Herberge. Herodes brachte ihn nach dem Leben. Seine Familie meinte, er wäre von Sinnen. Sie wollten ihn zurückholen. Die Priester stellten ihn fallen. In Nazareth stießen sie ihn zur Stadt hinaus. In Samarien gaben sie ihm keine Herberge. In Jerusalem ruhte man nicht, bis er am Kreuz ging. Nein, sie nahmen ihn. Diese verhängnisvollen Tage gibt es auch in jedem Menschenleben. Ich möchte jetzt den Kreis umziehen. Sein Eigentum sind auch wir. Ein Journalist schrieb unlängst in einer Tageszeitung im Leitartikel etwas über Jesus. Und da schrieb dieser Journalist, er hatte eine Botschaft, aber die Toren hatten sie nicht verstanden. Meine Damen und Herren, er hatte eine Botschaft, aber niemand wollte sie hören. Die Städter sind beschäftigt, sie verdienen gegen Geld und sind fröhlich. Die Botschaft interessiert sie nicht. Freunde, für Ungezählte ist das bezeichnet. Verdienen und kaufen und verkaufen, sich belustigen und genießen, keine Spiele, keine Sammlung, kein Hören auf den persönlichen Ruf, in der Tat der Widersacher geht wie ein brüllender Löwe zum Herzen. Er steht den Menschen Dinge, die Nebensachen sind, so in den Mittelpunkt und macht diese Dinge so dringend, dass keine Botschaft mehr ankommt. Die Gottesbotschaft, sein Eigentum sind auch wir, teuer erkauft sind auch wir. In der Taufe damit wurde über unserem Leben die drei heiligen Namen gesprochen. Dann wurde gesungen, ihr Herr sei dieses Kind befohlen. Hirten in dein Schäflein. Und dann kam die Konfirmation. Die christliche Weihe der Jugendzeit, wo wir gefragt wurden, ob wir Jesu Eigentum sein wollen. Und dann haben wir geantwortet, ja von Herzen, Herr Jesu, dir lebe ich, dir leid ich, dir sterbe ich. Ich weiß es noch von meiner Konfirmation. Und dann reiht sich in unserem Leben ein Gottesbeweis an den anderen. Auf einer Station mit schweren Fällen und Leuten seinem Leben. Du trägst den Namen nicht. Sein Eigentum. Und dann kam der verhängnisvolle Tag, wo du sein Geliebte getroffen hast. Hand aufs Herz, wo wir uns ganz langsam entfernt haben aus dieser Verbindung mit. Eine alte Diakonisse in der Klinik war auf der Wachstation. Und da fragt sie ein Seelsorger einmal bei einem Krankenhausbesuch, Schwester, da haben sie sicher einige Patienten gehabt, die ein Geliebte getan haben. Lernen ist nicht so gut, aber dann. Schwester, wie viele haben denn hier die Liebe geheilt? Das was die Diakonie ist. Eins. Bezahle den Höchsten deine Geliebten. Verhängnisvoller Tag, als du ein Stück der Wahrheit nach dem anderen aufgedeckt hast. Das Beten aufgedeckt, das Bibellesen unterlassen. Und dann ging es bergab, keine Freude mehr, keine Liebe mehr. Sie nahmen ihn nicht auf. Verhängnisvoller Tag, als dann die Weltlust in dein Leben kam. Und dann bist du diesen falschen Weg weitergegangen. Haltlos, ruhelos. Mensch, du kannst doch so nicht leben. Ich vergleiche immer wieder das Leben eines jungen Menschen mit einem, der eine Schale hat. Und zu beiden Seiten stehen Gestalten. Der zu Rechten bittet, lass mich dein Leben füllen. Und der zur Linken sagt, nein, lass mich dein Leben füllen. Wem halten wir jetzt die Schale unseres Lebens? Wer darf sie füllen? Der Herr Jesus oder der Christus? Wir können gar nicht oft genug uns hier vergeben. Auf was es ankommt, ist unser Thema. Ob Jesus dein Leben füllen darf. Oder ob wir ihn nicht aufnehmen. Darauf kommt es an. Traurig ist es auch, dass so viele Menschen die Aufgabe zurückweisen, die der Herr für sie bestimmt hat. Sie werden das nicht, zu was sie bestimmt sind. Traurig. Sei es, dass sie gleichgültig sind oder träge oder ängstlich oder in der Genugsucht stecken, was sie hindert, ihre Bestimmung zu erreichen. Dabei geht es nicht um eine große Aufgabe, sondern um das, dass unser Leben ein Lobpreis wird für den Herrn Christus. Das ist ein Lobpreis. Hiermit das ganze Leid dieser Welt, die Namen sind nicht. Er kam in sein Eigentum. Da liegt das ganze Leid, darauf kommt es. So ist es den Heiland vor langer Zeit erkannt. Und so geschieht es auch heute noch. In Matthäus 21, Vers 38, wir wollen es einmal ausschlagen, Matthäus 21, Vers 38, da sagt der Herr Jesus selber davon. Es ist einmal den 38. Vers. So, das hat der Herr Jesus doch mal schon vorausgesagt in diesem Gleichnis. Sie nahmen ihn nicht auf. Und nun komme ich noch zum dritten und letzten, gesegnetes Leben. Da heißt es dann, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Nicht alle wiesen Jesus ab, als er in die Welt kam. Manche nahmen ihn auf und hießen ihn willkommen. Und da steht eine ganze Reihe vor meinem inneren Auge. Ich denke an den alten Simeon, der auf den Herrn wartete. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deine Heilung gesehen. Das war einer, der ihn aufnahm. Oder der Zachäus nahm ihn auf mit Freude. Und wir wissen, wie diese Jesus-Geschichte ausgeht. Heute ist diesem Hause das Heil gebracht. Die Aufnahme, gesegnete Leute, alle Jünger, die Zöllner und die mit ihm waren, denen ist Heil widerfahren, wie viele ihn aufnahmen. Also, darauf kommt es an, dass wir Gottes Kinder werden, das ist der ganz große Segen, den Jesus mitbringt. Oh, welch eine hohe Benennung ist doch der Ausdruck Kinder. Wieder bin ich da stecken geblieben, welch eine hohe Stimme bezeichnet es. Wir Staubgeborene, Gott ferne Menschen, wir Schwächlinge sollen Kinder Gottes Macht bekommen. Doch man da eine Macht, um Gottes Kind zu werden? Wenn man Menschen begegnet, die in den Krallen des Feindes sind, und die sollen Gottes Kinder werden, das ist das der Fall. Gott, mein Vater, ich sein will. Die Frage sind wir denn nicht alle vergessen. Sind wir denn nicht alle vergessen? Wir sind alle seine Geschöpfe. Nach außen. Im Leben nach. Aber innerlich müssen wir es erschaffen. Kannst du es an einem Beispiel uns geschwind erklären? Es gibt zwei Sohnestypen. Ich schildere einmal die zweierlei Sohn. Der eine Sohn nutzt das Elternhaus aus. Er nimmt alles, was das Elternhaus bietet. Wenn sein Vater arbeitet und Opfer bringt, um ihm einen guten Start zu geben, betrachtet dieser Sohn es als sein gutes Recht. Dazu ist ja der Vater da. Er nimmt alles selbstverständlich. Wenn er das Elternhaus verlässt, kümmert er sich nicht mehr um das Elternhaus. Er pflegt keine Verbindung mehr. Für ihn hat das Elternhaus die Pflicht erfüllt. Dieser Sohn ist zwar Sohn des Vaters, dem er seine Existenz verdankt, was er geworden ist. und es verbindet ihn kein ganz der Liebe. Mit dem, der ihm bisher geholfen hat, ist er eines Sohnes Kind. Er ist Sohn. Der zweite Sohnes Kind, er vergisst sein Leben lang nicht, was ihm der Vater getan hat. Er dankt, er bleibt mit dem Vater je länger, je näher verbunden. Er hat ein Kindesverhältnis. Liebe Freunde, merken wir, in beiden Fällen handelt es sich um Söhne eines Vaters. Alle Menschen sind Gottes Kinder nach der Schöpfung des Lebens. Doch nur wenige werden auch innerlich Gottes Kinder. In der ganzen Tiefe und Vertrautheit der echten Vater-Sohn-Beziehung. Nur durch Jesus Christus kann man zur echten Wahrheit Gottes Kindschaft kommen. Kein Mensch kann aus eigener Kraft zu dieser Stellung kommen. Nur durch Christus. Darum ihn aufnehmen. Freunde, seht ihr jetzt das Thema, worauf es ankommt. Kinder sollen wir sein, nicht Knechte, mit vollem Kindesrecht und Kindesglück. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Der alte Simeon im Tempel nimmt den Heiland auf in sein Herz. Der Jünger Johannes bezeugt im 1. Johannes 3, Vers 1 und 2, wir sind nun Gottes Kind. Paulus sagt, der Heilige Geist bezeugt unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und deshalb jubelt der Andreas. Wir haben gefunden. Zachäus nahm ihn auf mit Freude. Seinem Hause ist das Heil der Gotteskindschaft übertragen. Lydia, die Purpurkrämerin aus der Apostelgeschichte, nahm ihn auf und wurde sein Heiliger. Ich wurde eingeladen in eine auswärtige Freizeit. Ich sollte dort ein Referat halten. Als ich hinkam in diese Freizeit, da waren sie gerade in der Zeugnisstunde auf der Freizeit. Da erzählten sich gerade einige junge Leute, wie Jesus ihr persönlicher Heiland wurde. Einige redeten von ihrer zweiten Geburt. Die meisten Berichte schlossen mit einem Loblied oder mit einem Freudenwort oder mit einer Einladung, dass die anderen das auch erleben dürfen. Und das hatten am Schluss einige junge Männer. Sie haben das noch. Und da lag so ein Trauerton drin. Mir ist in diesem Augenblick aufgefallen, was haben die an Herrlichkeit, die Jesus aufnehmen. Wie arm sind die, die sagen müssen, ich habe das nie erlebt. Sehen wir die Macht Gottes. Als Zuhörer empfand ich diesen Unterschied ganz besonders zwischen der Freude derer, die Jesus aufgenommen haben, und der Ratlosigkeit der anderen. Zwischen der Macht, Gottes Kinder zu werden, und der Schwachheit derer, die nicht Jesus aufgenommen haben, in seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Johannes der Evangelist spricht im Namen aller seiner Mitleidigen, dann in Vers 16 in unserem Kapitel. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade um Gnade. Durch ihn werden wir Kinder Gottes. Das ist eine Macht, die uns nicht loslässt. Unsere jungen Männer sagen in ihrer Sprache: Mensch, das ist eine Wucht. Macht Jesu Christi. Eine wunderbare. Dass ich mein Herz aufgenommen bin. In seiner Gegenwart. Denn er ist der Geber aller Geber. Und wie viel mehr wird mein Vater im Himmel den Heiligen Geist geben. Denen, die ihn bitten. Wir wollen das Spiel sein. Herr, du bist auch segnend hier. Und du schenkst es auch durch deine Kraft, deinen Heiligen Geist, dass wir uns erkennen in unserer Armut, dass wir dich erkennen in deiner Vollmacht und Kraft, und dass wir dich auch erkennen in deinem Geben. Du bist bereit zu geben, wenn wir uns hier öffnen. Nun, Herr, rede auch an diesem Abend noch und in dieser Nacht noch in der Stille mit uns. Dass wir etwas sehen zum Loben deines Heiligen. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.